Hallo zusammen, hallo David.
Hallo, grüß dich.
Was macht eigentlich eine Börse? Wir alle nützen sie, wenn wir unsere ETFs oder Aktien kaufen und verkaufen. Aber was passiert eigentlich im Hintergrund überhaupt? Was ist wichtig für mich zu wissen und was passiert, wenn ich einen Kaufauftrag aufgebe? Einblick gibt uns heute der CEO von der BX Swiss, auch bekannt als Berner Börse, der David Kunz.
Money Matters, der Podcast von Miss Finance mit mir, Angela Migin, und vielen spannenden ExpertInnen, die ihr Wissen rund um Geld mit uns teilen. Sponsorin von Money Matters ist die Bank Claire. Danke vielmals für die Unterstützung. Und jetzt, lieber David, ich glaube, wir kommen gerade direkt voll ins Thema rein. Was ist eine Börse?
Ja, also die Börse kann man sich ganz einfach vorstellen als Marktplatz, wo sich einfach das Angebot und auch die Nachfrage treffen. Also wenn du eine Order aufgibst, so wie du es angesprochen hast im ETF, dann kommen die Orders alle bei uns an und auf der anderen Seite bekommen wir Quotes von den Market Makern in dem Fall, die uns Preise stellen für den ETF und dann trifft sich einfach das Angebot in die Nachfrage und dann gibt es einen Kurs und dann gehen die ETFs zu dir.
Sehr gut, das klingt doch schon mal ganz einfach. Und ich habe heute Gastrecht bei euch bekommen und bis zum ersten Mal an einer Börse. Und ich kann so viel verraten. Es ist jetzt also nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es ist, sind, ja, vielleicht sagst du gerade, wie man sich das heute vorstellen kann. Aber ich habe es mir ja eher so ein bisschen vorgestellt und auch dich so ein bisschen klischeehaft. Menschen, mehrheitlich Männer, die am Umschreien sind und kurz vor dem Herzinfarkt sind, oder?
Ja, also das mehrheitlich Mann ist leider wahrscheinlich noch so, wobei wir fast 50-50 sind. Aber natürlich ist es nicht mehr so, wie es in den Filmen ist oder auch wie es früher war, dass die Leute auf dem Parkett sind und miteinander schreien oder an dich oder von dir schreien, also kaufen und verkaufen. Ich habe das tatsächlich noch früher erlebt. Ich bin seit gut 20 Jahren jetzt im Börsengeschäft. Habe Anfang der 2000er noch in der Börse Stuttgart gearbeitet und da haben wir tatsächlich noch solche Ringe, wie man sich das auch vorstellt und von den Filmen kennt. Und da hat man tatsächlich auch noch drüber geredet und dann kamen die Leute noch an den Ring und haben nach Aktien oder in dem Fall strukturierte Produkte gefragt. Heutzutage ist es natürlich alles voll elektronisch. Und deshalb ist die Börse auch so, wie du sagst, ein ganz normales, wenn man so will, ein Office, wo die Leute dann an ihren PC sitzen. Vielleicht ein bisschen mehr Bildschirme wie in normalen Office, aber ansonsten unterscheidet sich das eigentlich nicht von normalen Büros. Ja. Also es ist mittlerweile alles voll elektronisch. Die Orders kommen rein, werden auch voll elektronisch ausgeführt. Also da ist kein Mensch mehr dazwischen, der da irgendwas prüft, sondern es passiert alles voll elektronisch.
Ich glaube, das kann ich bestätigen, wenn man jetzt nicht wüsste, was ihr würdet machen, würde es aussehen wie jedes andere Grossraumbüro. Einfach, dass die einen vier Bildschirme vor sich haben, oder? So ein bisschen.
Genau.
Das
also
das einzige Auffällige.
Genau, ganz normal. Normales Office, bisschen mehr Bildschirme, weil die Kollegen natürlich schon den Markt dann im Blick haben, auch das Handelssystem im Blick haben. Also wenn Auffälligkeiten oder irgendwelche Alerts auftauchen, die dann schon bearbeiten, das schon. Aber du würdest von außen jetzt nicht sehen, dass wir eine Börse sind. Also wir sind auch ganz normal hier mitten in Zürich, ja, in einem ganz normalen Bürogebäude und von außen sieht man uns das nicht an. Hm.
Aber du hast gesagt, eigentlich ist es komplett digital. Es ist so, dass es in der Schweiz auch mehr als eine Börse gibt, oder?
Genau. Es gibt mittlerweile drei Börsen, zwei klassische, eine auf der Digitalseite. Also die sehr viel größere Börse zu der BX ist die SIX, aber auch komplett voll elektronisch. Wenn wir jetzt vielleicht noch nach Deutschland schauen möchten, da gibt es noch sehr viel mehr Börsen. Da haben die ganzen Bundesländer mehr oder weniger noch Börsen. Also da gibt es eine Handvoll oder eher zwei Hände voll mit Börsenlizenzen noch. Es ist einfach historisch so gewachsen, dass die einzelnen Bundesländer ihre Börsenlizenzen nicht aufgegeben haben. Wenn man ganz ehrlich ist, sind nicht alle noch relevant. Also sie haben sich alle spezialisiert, jede Börse mehr oder weniger. Die Stuttgarter zum Beispiel sehr bekannt für strukturierte Produkte und die anderen Bundesländer machen dann noch was anderes. Und manche haben sich auch zusammengeschlossen, also Hannover, Hamburg und mittlerweile, soweit ich auch weiß, die Düsseldorfer gehören zusammen zu einem Verbund. Aber es gibt da noch sehr viel mehr Börsen hier wie jetzt in der Schweiz. Ja, noch ein anderer Unterschied auch in Deutschland ist vielleicht im Gegensatz zu der Schweiz, dass da das Modell tatsächlich noch eher so ist wie auch früher. gewisse Börsen, die nicht voll elektronisch sind, haben tatsächlich auch noch einen Menschen dazwischen. Also auch wenn man die Stuttgarter Kollegen dann anschaut, da gibt es eine Funktion, die heißt Quality Liquidity Provider. Also da sitzt noch ein Mensch in der Mitte. Es ist zwar auch alles elektronisch, also Order kommen elektronisch rein und die werden auch verarbeitet, aber da sitzt tatsächlich noch jemand, der drüber schaut, ob die Preise auch passen und ob alles funktioniert am Markt. Und in der Schweiz sind praktisch beide Börsen voll elektronisch.
Jetzt hast du gerade gesagt, es gibt einen Menschen, der noch darüber schaut. Und vielleicht kommen wir gerade schnell so ein bisschen, glaube, zu dem, was relevant ist für Endkundinnen und Kunden. Das heisst, wenn ich jetzt den Preis falsch eingebe, da schaut niemand mehr drauf.
Nein, heute tatsächlich ist es so, dass es voll elektronisch durchlaufen würde. Wenn es natürlich große Abweichungen gibt, gibt es schon gewisse automatische Mechanismen, dass nichts passieren kann. Aber es kann immer was passieren. Und dann, wenn ein falscher Preis zustande kommt, haben beide Parteien auch die Möglichkeit, einen Misstrade zu stellen. Also wenn ein Market Maker zum Beispiel einen falschen Preis an uns schickt oder irgendwelche Berechnungen in seinem System falsch hat, der Preis statt 100 Franken auf einmal nur 10 Franken ist, und dann wäre aus Versehen oder auch zur gleichen Zeit ein Kunde auch im Orderbuch und würde da dann kaufen oder auch verkaufen, ist egal welche Seite, dann würde der Market Maker praktisch sagen, das war ein falscher Preis. Und dann gibt es ein festes Regelwerk, wo wir uns dann die Preise anschauen. Und je nachdem, wenn das dann tatsächlich so war, würden wir das Geschäft dann auch aufheben.
Jetzt hast du zwei Sachen gesagt. Das eine ist der Market Maker. Das ist nur eine weitere involvierte Partei, die nicht ihr, also ist nicht Börse selber.
Nein, genau. Also es gibt immer zwei Seiten. Einmal der Kunde, der kauft und verkauft. Das sind bei Börsen immer Banken. Also es ist nicht möglich, dass du jetzt als Privatperson direkt bei uns handelst. Also du musst das immer über eine Bank machen oder über einen Broker machen. Also wir haben praktisch nur Banken als unsere Kunden. Wir sehen nicht, ob die Order von dir kommt oder von mir kommt. Mhm. Also wir sehen nur die Bank dahinter. Genau, das ist die eine Seite. Und die zweite Seite ist immer ein Market Maker oder eine andere Kundenorder. Also es kann durchaus auch sein, dass du eine Verkaufsorder eingibst, ich zur gleichen Zeit oder ein zweiter Kunde eine Kauforder. Und das ist eigentlich das Geschäft einer Börse. Dann treffen sich die zwei Orders und dann gibt es einen Preis und dann gehen die Stücke von dir zu mir oder andersrum. Oder wenn kein Kunde da ist, also kein Privatkunde, dann ist auf der anderen Seite meistens ein Market Maker. Also gerade wenn man ETFs jetzt anschaut, bekommen wir den Kurs von einem Market Maker. Der stellt immer die andere Seite, also immer Ankaufskurse und auch Verkaufskurse. Und dann geht deine Order praktisch zum Market Maker. Also wir nehmen dann deine Order, die geht dann zum Market Maker und dann im Hintergrund bekommst du dann praktisch die Stücke über deine Bank und deine Bank bezahlt praktisch den Preis.
Und das andere Wort, das du benutzt hast, ist das Orderbuch. Ist das für mich als Endkundin relevant?
Ja, ist tatsächlich relevant und auch interessant. Und da lohnt sich vielleicht auch ein Blick tatsächlich auf unsere Homepage. Wir führen ein sogenanntes offenes Orderbuch. Also wenn du auf unsere Homepage gehst und dann die ISIN eingibst oben oder auch den Namen, dann kannst du dir die Aktie anschauen. Im unteren Bereich siehst du dann tatsächlich das Orderbuch. Also wie viele Kauforders stehen da, wie viele Verkauforders und auch die Stückzahlen. Und das kann durchaus schon interessant sein. Bei ETFs vielleicht auch nochmal auf das Beispiel zurückzukommen, siehst du dann auch jeweils die Liquidität, die der Market Maker zur Verfügung stellt. Also ob der jetzt zum Beispiel für 100.000 Franken den Preis stellt, für eine 500.000 oder sogar noch mehr oder auch in sehr illiquiden Werten vielleicht auch für weniger. Also ist durchaus interessant und das lohnt sich immer ein Blick.
Das heisst aber jetzt auch, dass ich zwar, also an der Börse treffen sich Angebot und Nachfrage, aber es ist doch noch der Market Maker involviert, der den Preis so ein bisschen reguliert, sage ich jetzt mal in meinen Worten.
Also gibt es zwei verschiedene Modelle. Also in den Aktien und ETFs ist es tatsächlich so, dass in den meisten Produkten ein Market Maker da ist, der selber die Preise auch berechnet und diese uns dann schickt. Ja. Also bei einem ETF ist es schwierig, wenn kein Market Maker im Orderbuch wäre, dann wäre nur Kauf- und Verkaufsorder und dann wüsste praktisch niemand so richtig, wo der richtige Preis ist des ETFs. Also müssten praktisch der Privatkunde das nachrechnen, um zu sehen, wo der normale Preis ist. Und deshalb sind Market Maker im Buch, das ist der eine Grund, also Preis. Wo ist der Preis? Und das Zweite natürlich auch, dass wir immer Liquidität da haben. Also der Market Maker wird dafür beauftragt, auch gewisse Sizes zu stellen, also in Schweizer Franken. Und sonst könnte es passieren, dass auf der einen Seite, also wenn du kaufen willst und wir keinen Verkaufskunde gerade hätten, dann wäre es schwierig, dann könnten wir die Stücke nicht geben, weil wir halt keinen Verkäufer haben. Und das ist eigentlich die Hauptaufgabe des Market Makers.
Mega spannend, aber schon auch ein bisschen kompliziert, weil einfach so viele Stellen involviert sind. Aber der Broker ist ja auch noch dazwischen, wo mir überhaupt Zugang gibt, dass ich dann euch meinen Auftrag schicken kann. Also was für mich auf dem Handy, meistens heute auf dem Handy, so einfach mit zwei Klicks abläuft, ist aber eigentlich ein riesiger Prozess im Hintergrund.
Das ist tatsächlich so. Also es sieht auf dem Handy, so wie du sagst, relativ einfach aus. Mittlerweile ein Klick, dann kannst du Aktien oder ETFs kaufen und verkaufen. Im Hintergrund ist es natürlich sehr viel Arbeit und sind verschiedene Stellen noch involviert. Also noch mehr sogar, wie du gerade gesagt hast, also deine Hausbank ist involviert, dann ist der Market Maker involviert, dann gibt es noch eine Settlement, also wo das Ganze abgewickelt wird, eine zentrale Stelle. Dann gibt es die Börse noch, also sind etliche Stellen noch zusätzlich involviert, die man gar nicht sieht als Privatkunde.
Und das ist dann auch der Grund, wo man Gebühren zahlt für das Handeln im Normalfall.
Genau, richtig. Genau. Also die Börse sind natürlich auch privatrechtlich organisiert. Wir unterstehen zwar der FINMA, auch der Aufsichtsbehörde, aber natürlich sind wir auch ein gewinnorientiertes Unternehmen und deshalb fallen auch Börsengebühren in den meisten Fällen an. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir uns auf die Fahnen geschrieben haben, die möglichst gering zu halten, die Gebühren. Also so ein Low-Fee-Angebot, dass wir möglichst wenig von den Gebühren weitergeben.
Hast du einen Tipp für uns, wenn ich handle, je nachdem, bei welchem Broker ich bin, gebe eine Aktie ein und dann kommen irgendwie 8, 9 verschiedene Börsen. Welche wähle ich denn?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das Angebot ist immer ein bisschen unterschiedlich. Und da kommt es dann auch darauf an, in welcher Währung das handeln magst. Also in der Schweiz ist es dann oft so, dass die Broker, also die Direktbanken, gibt ja nicht so viele, aber die Direktbanken und auch viele Hausbanken, dann die Orders, wenn es zum Beispiel eine amerikanische Aktie ist, direkt nach Amerika geben. Wir wollten ein Angebot sicherstellen, dass du auch alles in Schweizer Franken machen kannst. Also bei uns gibt es zum Beispiel die Apple und die Tesla auch in Schweizer Franken. Dann brauchst du kein Währungskonto. Also fällt die Währungsumrechnung schon mal weg. Deshalb haben viele Banken nicht so viel Freude mit uns, weil sie das Prozent oder das halbe Prozent nicht verdienen. Aber das wollten wir extra so machen. Also das ist ein bisschen unterschiedlich. Wenn du natürlich ein Währungskonto hast, fällt das Argument weg. Dann kannst du es auch in Dollar machen oder in Euro, je nachdem, wo du den Wert handeln willst. Aber das ist so ein bisschen der Unterschied. Also es ist preislich ein sehr großer Unterschied. Also es lohnt sich immer tatsächlich auch, die Preise mal im Detail anzuschauen. Aber das kennst du auch von verschiedenen Brokers, wo du deine Konten hast. Und die Depotgebühren sind immer so zwei Gebühren, die man anschauen sollte. Also zum einen die Bankgebühren und dann aber auch die Börsengebühren oder was da zusätzlich kommt. Also es ist extrem wichtig, die sind total unterschiedlich, beide Gebühren.
Und wer jetzt denkt, dass sie vielleicht gar nicht so viele verschiedene Börsen gesehen, wie ich gerade gesagt habe. Das kann auch gut sein, weil es gibt Anbieter, wo man die Wahl gar nicht hat. Zum Beispiel eben Neon geht direkt zu euch, also dann wird es über BX Swiss abgewickelt.
Genau, also das ist auch noch so ein zweites Thema, wo wir als kleinere Börse auch immer damit zu kämpfen haben. Also das positive Beispiel aus unserer Sicht hast du schon angesprochen mit Neon. Das negative Beispiel oder die negativen Beispiele sind dann, dass wir oft gar nicht berücksichtigt werden. Ja? Also der Kunde sieht gar nicht, dass es eigentlich eine zweite Börse gibt oder auch, dass der Broker die Order nicht nach Amerika legen müsste, wo die Gebühren zum Teil sehr viel höher sind und auch die Umrechnung noch stattfindet und zusätzlich Geld kostet. Und wir werden da oft als kleine Börse gar nicht angezeigt. Also es gibt zwar den Grundsatz, auch in der Schweiz, mit Best Execution, aber wenn wir nicht angezeigt werden, dann fällt das auch schon weg. Da muss man tatsächlich, wenn man nach Deutschland schauen, Deutschland sehr viel weiter, da werden die ganzen Börsenplätze dann in der Ordermaske schon untereinander angezeigt und bei den großen Orderflow-Providern, also Broker und Banken, steht sogar die explizite Gebühr schon dahinter. Also da kannst du dann auswählen und sagen, okay, es sind drei verschiedene Plätze, der Platz A ist günstiger, hat vielleicht nicht so viele Stücke gerade da, Platz B ist sehr viel teurer, aber die Order wird sofort ausgeführt. Also es ist sehr viel transparenter tatsächlich.
Ich muss nicht jeden Kauf durchspielen wie bei uns, wo wenn ich 9 verschiedene habe, muss ich theoretisch 9 mal Börsengebühren prüfen und
genau,
total kosten.
Genau, das wird tatsächlich schon bei den Großen angezeigt mittlerweile in der Endsumme.
Ja. Das heisst aber auch, eigentlich sind Börsen wie untereinander auch ein bisschen im Konkurrenzkampf für den besten Preis, dass sie dann berücksichtigt werden und den Auftrag dafür ausführen.
Also das definitiv, natürlich. wie gesagt, spezialisieren sich die meisten Börsen dann meistens auf eine Assetklasse. Also nochmal das Beispiel, Stuttgart macht so Richtung strukturierte Produkte, da sind die europaweit führend. Und jede Börse hat so ein bisschen sein Metier, wo es drauf fokussiert. Aber natürlich stehen die Börsen untereinander dann schon auch in Konkurrenz. Es gibt zum einen bei den Produkten Unterschied, aber auch zum anderen, wo wir uns noch ein bisschen unterscheiden oder wo du die Börsen vielleicht ein bisschen eingruppieren kannst, ist auch das Zielpublikum. Also wir sind sehr klar auf Privatanleger oder den Selbstentscheider, je nachdem, welches Wort man dann gerne verwendet, fokussiert. Und die Kollegen von der anderen Börse sind dann eher auf das institutionelle Geschäft fokussiert. So ist es in Deutschland auch ein bisschen. Die Frankfurter mit ihrem Xetra-System sind ganz klar auf institutionelles Geschäft und die Stuttgarter eher auf die Privatanleger. Also das zieht sich so etwas durch. Ja. Also so kann man schon die Börsen auch noch unterscheiden. So.
Mega spannend. Und ich komme nochmal zurück zu etwas, was du gesagt hast mit dem Preis. Ein Preis von Aktie und ETF. Und wir haben es vorhin vom Market Maker gehabt. Aber im Grundsatz ist ja dort ein recht grosser Unterschied, wie die Preise zustande kommen. Ich finde immer, bei der Aktie ist es ein bisschen einfacher, weil dort, wenn der Preis steigt, dann hat es irgendeinen Grund, wo man vielleicht weiss, oder manchmal weiss man es auch nicht so genau, oder? Und ja, dann er fällt auch. Aber jedenfalls ist der Markt, wo mehr, also Menschen, sage ich jetzt mal, wo mehr mitmachen, ich würde es so ausdrücken, glaube ich. Und beim ETF ist es aber so, dass ja Dividenden noch eingerechnet werden muss. Das heisst, dort braucht es wirklich auch eine Stelle, wo noch eingreift, damit der Preis stimmt? Oder würdest du das, oder kannst du das noch in schöneren Worten erklären, als ich das jetzt gerade probiert habe?
Na, das geht schon in die Richtung, ja, vielleicht noch ein bisschen anders gesagt. Beim ETF ist es immer so, dass es ein Basiswert im Hintergrund ist und dann einfach berechnet werden kann. Also ETF, so wie du schon gesagt hast, wird dann bereinigt um Dividenden oder auch nicht und ausgeschüttet. Und es bezieht sich immer auf einen Basiswert, also entweder auf einen Index oder auf einen anderen Wert. Und dann kann man das einfach mit einer mathematischen Formel berechnen. Bei der Aktie ist es tatsächlich ein bisschen anders. Also wir haben bei Aktien auch Market Maker im Buch, aber da geht es tatsächlich nach Angebot und Nachfrage. Ja. Und so wie du sagst, es ist in dem Fall keine mathematische Formel. Man kann es schwierig sagen, wie sich die Aktien bewegen. Aber da ist es ganz klar Nachfrage getrieben oder Angebot getrieben. Und das unterscheidet es zum ETF. Also selbst beim ETF wird sich der nicht anders entwickeln, wenn der einfach mehr nachgefragt werden würde wie eine Aktie, sondern er wird einfach berechnet. Und er würde dann nicht steigen, wenn nur mehr Nachfrage da ist. Das ist so ein bisschen der Unterschied.
Also so etwas wie bei GameStop, wo irgendwie die Aktie extrem geschwankt ist in einer Sekunde, das kann dann eigentlich nicht passieren.
Nein, das kann nicht passieren, weil es einfach berechnet wird. Also wenn das passieren würde beim ETF, würde es ganz schnell ausgeglichen werden, weil dann findet eine gewisse Arbitrage statt, wo die Leute das ausnutzen würden, dass der falsch berechnet wäre, weil er wäre schlichtweg dann falsch berechnet, weil ein mathematisches Modell dahinter ist. Ja.
Kannst du das Wort Arbitrage erklären?
Genau, also Arbitrage bedeutet, wenn irgendwelche Marktungleichgewichte sind, dann würden andere Marktteilnehmer das ausnutzen. Also wenn jemand einen falschen Preis auch senden würde oder nehmen wir die Tesla oder irgendeine Aktie, würde auf einem Mal bei einem Handelsplatz bei der Hälfte stehen. Dann würden sofort so viele Käufer kommen, weil sie das sehen würden und würden das arbitrieren. Also die würden an dem Handelsplatz dann kaufen und dann sofort an dem nächsten Handelsplatz verkaufen und hätten dann einen Profit gemacht. Und das nennt man Arbitrage.
Ist aber wahrscheinlich mit der Digitalisierung relativ schwierig geworden, so Sachen zu entdecken, oder? Also als Endkunde.
Also Endkunde macht das keinen Sinn, aber es gibt viele Firmen, die sich natürlich spezialisiert haben drauf. Und da geht es dann aber nicht darum, dass die Aktie irgendwie die Hälfte wert ist. Da geht es dann auch wieder um irgendwelche Modelle, dass der Wert dann in Amerika irgendwie ein Bruchteil von einem Cent vielleicht günstiger ist mit Währungsumrechnung wie in Europa. Und dann findet eher so Arbitrage statt. Also Ausland kaufen, Währungsumrechnen, umrechnen und sofort in Europa verkaufen oder andersrum. Mhm. Und dann macht es eher die Menge.
Okay, verstanden. Ja, das ist im spekulativen Bereich.
Genau.
Ja. Aber so Aktien wie GameStop oder so, das ist wahrscheinlich als Börse noch spannend, könnte ich mir vorstellen. Da passiert mal richtig etwas, oder? Oder
ja,
ist
es
schon fast zu crazy gewesen?
Also da bin ich eher auf der Seite, dass ich es natürlich nicht gut finde, was da passiert. Ja. Also zum einen Ja, wir haben natürlich dann mehr Umsatz und mehr Umsatz heißt auch immer mehr Gebühren für uns. Aber wenn man das langfristig betrachtet, gewinnen die Kunden ja dadurch nichts dazu. Ja. Also die meisten Kunden, wo dann in so eine Aktie aufspringen, machen es dann meistens zu spät oder dann, wenn sie wieder fällt. Und es hat eigentlich nichts mit Investieren zu tun. Also wir suchen ja eher die Kunden, die dann auch investieren, eine Weile dabei bleiben, vielleicht sich auch mit der Materie auseinandersetzen und eher nicht die Kunden, die aufgrund eines Blogs oder einem Beitrag eine Aktie kaufen, die eigentlich gar nichts wert ist oder vielleicht zu wenig wert ist oder nicht so viel, wie sie gerade an der Börse wert ist. Und das ist eigentlich nicht nachhaltig. Ja, also wir... Und wenn man eine Börse betreibt, muss man sich tatsächlich auch dann schon manchmal auch die Frage stellen, wie man da regulatorisch auch weiter eingreifen kann. Das ist nicht die Frage von uns jetzt, aber natürlich tun sich das alle Aufsichtsbehörden auch genau anschauen, was da passiert. Und auch in den Fällen in Amerika, wo es 3-4 Fälle jetzt so gab, wird es da auch Untersuchungen geben oder gab es auch Untersuchungen, dass nicht irgendwelche Blogs, irgendwelche Aktien dann forcieren. Also gab es ja auch schon in Europa so, dass gewisse Leute, die dann vorher kaufen und dann die irgendwie hypen und dann, wenn alle reingehen, sie dann verkaufen, also einen Insiderhandel da betreiben. Und das muss natürlich unterbunden werden.
Ja, genau. Und du hast jetzt gerade gesagt, also Börse ist zwar ein privates Unternehmen, aber es ist sehr stark reguliert.
Ja, das ist so. Tatsächlich, also wir unterstehen in der Schweizer FINMA, also eidgenössischen Finanzaufsicht. Und so sind alle Börsen eigentlich reguliert, auch in Europa oder in Deutschland, dann den jeweiligen Aufsichtsbehörden und sind komplett reguliert, ja.
Du hast vorhin gesagt, eigentlich suchen die langfristigen Anlegerinnen und Anleger. Jetzt nimmst du 100, die Börse ist schon mega gut gelaufen die letzten paar Monate. Merkt ihr dann auch, man sagt ja, der Herdentrieb führt dazu, dass die Leute mehr investieren wollen. Merkt ihr, dass mehr gehandelt wird, weder noch vor einem Jahr oder zwei, wo wir eher eine Krisensituation hatten?
Nein, das merken wir tatsächlich. Ja. Also es sind immer so Phasen unterm Jahr, also im Sommer, ganz klar merken wir, wann die Ferien anfangen. Das ist tatsächlich so. Also ich muss nicht auf den Kalender schauen, ich sehe es bei mir an den Umsätzen, ja, wann die Sommerferien anfangen. Das ist immer so. Und es ist tatsächlich auch so mit den Sprichwörtern Mai und September, Oktober. Also Mai eher verkaufen, September, Oktober vielleicht dann auch wieder kaufen. Das merkt man deutlich. Also saisonal gibt es die Unterschiede. Und dann gibt es natürlich auch so große Gamechanger von den Umsätzen her. Corona-Krise, also nur Impfstoffhersteller. Also das war über 1-2 Jahre natürlich ein Riesenboom. Da war jeden Tag die meistgehandelste Aktie einer von diesen Herstellern. Also das ist so auch so ein großes Ereignis. Dann natürlich gerade, was wir leider sehen, irgendwelche kriegerische Auseinandersetzungen, die haben dann immer einen kurzen Effekt, aber einen sehr starken oder sehr heftigen. Also wenn an einem Tag die Indizes mehrere hundert Punkte schwanken, dann haben wir natürlich auch immer Riesenumsätze. Also je mehr Unruhe da ist, umso höher eigentlich die Umsätze an der Börse. Also es ist immer ein bisschen traurig, aber es ist tatsächlich so. Dann sehen wir auch, wenn es steigt oder wenn es fällt, verschiedene Umsätze. Also für eine Börse ist es in Anführungszeichen immer schlecht, wenn es langsam steigt, weil einfach wenig Handel stattfindet. Und eigentlich, wenn es schnell fällt, ist immer am meisten Handel. Ja. Also führt die ganze Limite aus. Also ich habe ja vorhin ein bisschen das Orderbuch erklärt. Also die ganzen Käufe werden gesammelt und die Verkäufe. Und wenn es natürlich schnell runtergeht, dann werden die ganzen Kauforders im Orderbuch ausgeführt. Und deshalb gibt es dann immer mehr Umsätze. Also immer, logischerweise, immer wenn es mehr Bewegung gibt, für eine Börse gut. Zurzeit sehen wir es einfach so, insbesondere das letzte Jahr auch, dieses Jahr schon ein bisschen besser von der Volatilität, aber letztes Jahr hat die Schwankungsbreite ja immer abgenommen und sehr niedrig, also dass sehr wenig passiert an den Märkten und das merken wir auch an den Umsätzen.
Ja, letztes Jahr war es ein abwartendes Jahr, oder?
Ja.
Und gegen Ende Jahr haben wir plötzlich gesehen, eigentlich ist es nicht ein schlechtes Jahr gewesen, aber während dem Jahr war die Stimmung ja ein bisschen komisch gewesen. Man hat das Gefühl, es ist ein schlechtes Jahr.
Man hat letztes Jahr auch einen besonderen Effekt gehabt. Wir haben im Januar einen sehr guten Börsenmonat gehabt von der Performance her. Und dann ist praktisch ab Februar ging es noch, aber dann sehr stark abgeflacht und dann ist über den Sommer praktisch gar nichts passiert. Und das ist immer für eine Börse halt schlecht, wenn relativ wenig passiert, dann haben wir sehr wenig Umsatz. Und dann zum Jahresende hin ist es natürlich dann wieder sehr gut gelaufen, ja.
Ja, und eigentlich gegenteilig von dem, was jede Literatur sagt, oder? Dass man eigentlich selbst Füße stillhalten, wenn Drama ist und nichts machen. Und du kannst jetzt eigentlich bestätigen, die Leute machen jetzt das Gegenteil.
Ja, es ist tatsächlich oft so, dass sie das Gegenteil machen. Was wir auch sehr oft sehen, ist, kann man vielleicht das Beispiel auch Krypto nehmen. In der Zeit, wo es runtergegangen ist und sehr tief war und niemand mehr darüber berichtet hat, sind die Umsätze auch sehr stark runtergegangen. Und eigentlich würde das ja bedeuten, wenn es runtergeht oder tief ist, sind es Kaufkurse, hat aber keiner gemacht. Und jetzt sind wir wieder auf den Allzeithochs oder sogar drüber. Jetzt berichtet wieder jeder drüber und die Leute, also die Umsätze gehen hoch, es kauft wieder jeder. Was eigentlich ja gerade entgegengesetzt ist, wie man es eigentlich vielleicht machen hätte sollen. Aber das, gut, im Hinterher ist man immer schlauer, dass es wieder steigt. Aber an den Umsätzen sieht man dann halt immer, dass genau das Gegenteil gemacht wird. Also als es tief war oder immer weiter gefallen ist, gingen die Umsätze zurück. Und je stärker es gestiegen ist, gingen die Umsätze wieder hoch.
Ja. Es ist so verrückt, weil eigentlich kauft man ja dann nur immer, wenn es teuer ist. Und hat diesen Zeitpunkt verpasst, wo man hätte günstig nachkaufen können. Und mir ist, also Krypto ist ja wirklich das perfekte Beispiel für das. Und mir ist damals ein bisschen anders gegangen mit Krypto. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es wird noch mal günstiger und habe dann einfach irgendwie mega lang zugeschaut, wie es immer teurer wird. Und eigentlich sage ich aber schon lange, bei allen anderen Sachen oder grundsätzlich, der Sparplan wäre die Lösung für alles, oder?
Ich wollte es gerade sagen, deshalb bin ich so ein großer Freund vom Sparplan. Super simpel, super einfach. Ist ja auch so ein bisschen unser Lieblingsthema oder mein Lieblingsthema, dass wir auch aus Schweizer Sicht ein bisschen Deutschland da hinterherhängen. Ich sage das ungern, aber es ist tatsächlich so, in Deutschland ist das gang und gäbe, nicht nur auf ETFs, aber da macht es aus meiner Sicht am meisten Sinn, auch auf Aktien und auf alle Werte Sparpläne gibt und sehr günstig oder gar keine Gebühren tatsächlich die Broker das anbieten. Und in der Schweiz ist gerade so langsam erst anfängt. Also da sind wir tatsächlich aus Schweizer Sicht ein paar Jahre hinterher, hinter der Bewegung. Ist ein Riesengebiet, wo wir noch aufholen müssen und auch sollten, weil es einfach für die Altersvorsorge oder auf längere Zeit einfach eins der sinnvollsten Instrumente aus meiner Sicht überhaupt ist.
Ja, also für die, die es vielleicht noch nie gehört haben, ein Sparplan ist ein Dauerauftrag eigentlich, wo ich einfach jeden Monat für den gleichen Betrag Aktien kaufe. Und das Coole ist eben wirklich, dass wenn die Aktie tief oder der ETF tief ist, komme ich mehr Stückzahl über, freue mich, dass ich mehr kaufen konnte. Und wenn die Aktie oder die Börse gut läuft und alles eher ein bisschen teuer ist, dann freue ich mich, dass mein Depot grün ist, aber ich komme weniger Anteile über. Und über die Jahre komme ich so, oder über die Zeit komme ich einen guten Durchschnittspreis über und bin eben zu allen Zeiten dabei. Und ich habe aus persönlicher Erfahrung sagen, man hat dann gleich immer plötzlich das Gefühl, ja, vielleicht weiss ich es ja, es geht jetzt noch ein bisschen ab oder es geht noch ein bisschen rauf. Und das ist ja auch eine Frage, die man immer wieder überall hört, oder? Wo man kann sagen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt zum Investieren?
Genau. Also mein Lieblingsbeispiel, Cost-Average-Effekt, nennt man ihn ja in der Fachsprache, ist immer tanken. Immer für 50 Stutz tanken. Wenn der Sprit günstig ist, dann bekommt man mehr und wenn es teurer ist, einfach weniger. Aber auf das Jahr gesehen tankt man einfach günstiger, wenn man immer für den gleichen Betrag tankt, anstatt man immer für 50 Liter tankt. Also so kann man sich es am einfachsten vorstellen. Ganz simpel eigentlich.
Ja. Und hat noch einen weiteren Vorteil. Es ist kein Aufwand. Also jetzt nicht beim Tanken, sondern beim Sparplan. Tanken ist leider ein bisschen ein Aufwand. Aber ja, beim Sparplan, ja, es läuft automatisch.
Genau.
Ja, ich hoffe, da kommt noch ganz viel Bewegung in den Schweizer Markt. Aber du hast gesagt, wir sind so ein bisschen am Anfang von dieser Reise. Jetzt sind wir, glaube ich, auch gerade so bei einem guten Thema, um das Ganze zusammenfassen. Für Endkundinnen und Endkunden, was wären deine heissen Tipps, die man muss wissen, so jetzt, wenn man irgendetwas macht, wo die Börse involviert ist?
Also tatsächlich bei allen Finanzprodukten ist es so, dass man sich damit beschäftigen sollte. Ja. Man sollte immer das Produkt verstehen oder die Aktie verstehen oder die Gesellschaft, was die macht, wenn man das kauft. Also man sollte nicht irgendwelche blinde Ratschläge folgen. Das ist so mein erster Tipp. Da auch vielleicht ein Beispiel. Ich verstehe oft nicht, dass die Menschen sich, wenn sie einen neuen Nahtel-Vertrag abschließen, sich 5 Angebote einholen und da geht es irgendwie um einen Unterschied von 5 Stutz im Monat, sich aber bei der Altersvorsorge oder bei überhaupt, wenn sie Geld anlegen, dann ihrem Bankberater vertrauen, der ihnen irgendwas verkauft, das meistens noch überteuert ist oder wo er die meisten Gebühren damit verdient und keine Vergleichsangebote einholt oder sich selber noch ein bisschen damit beschäftigt. Das verstehe ich oft nicht. Also ganz wichtig, man muss sich damit beschäftigen und man sollte nur Sachen kaufen, die man versteht. Und dann, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, sollte man natürlich auch immer eine Meinung haben, also wo der Markt dann vielleicht auch hingeht. Und wenn man es einfach machen will, Sparpläne tatsächlich, wenn man irgendwas auf die Seite legen will, auf längere Frist macht einen Sparplan auf einen ETF sicher, der breit gestreut ist, auf einen Weltindiz oder so sicher Sinn.
Du hast gesagt, man sollte jetzt verstehen, was man macht und sich auch ein bisschen dafür interessieren. Wo kann ich mich informieren?
Also da sind natürlich auch die Homepage von der Börse immer sehr interessant. Wir speziell haben extra vor 2 Jahren sowas wie einen Anlegerclub gegründet, das nennt sich BX Plus. Da gerne vorbeischauen, kann man sich kostenfrei auch anmelden und dann bekommt man extra Content zur Verfügung gestellt und auch eine Plattform, wo man sich informieren kann. Zusätzlich haben wir da auch eine Akademie integriert. Also man kann so spielerisch durchgehen, was ist ein ETF, was muss man aufpassen, auch was ist eine Aktie oder ein strukturiertes Produkt, wenn es dann etwas komplizierter werden darf. Also da haben wir ein umfangreiches Informationsangebot, weil wir auch etwas dafür stehen, dass einfach die finanzielle Bildung insgesamt noch besser werden muss.
Sehr gut, mega cool. Das tue ich sehr gerne auch in der Beschreibung vom Podcast verlinken, dass ihr das könnt anschauen könnt. Und sonst danke vielmals für deine Zeit, David, dass wir heute das können zusammen anschauen und dass du ein bisschen Einblick gegeben hast in das Mysterium, wo ja die meisten nicht direkt eben einen Berührungspunkt haben.
Ja, also ich
danke. Über die App, aber sonst eben ja wenig.
Ich danke dir, dass ich Gast sein durfte und du darfst ausnahmsweise heute mal die Börsenglocke dann läuten noch im Anschluss.
Ah, sehr gut. Jetzt machen wir noch ein Video, dass ihr das alle nachschauen könnt. Sehr cool. Danke vielmals. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Tschüss zusammen.